Der Gott ist groß, Amen. Der erste Monat des Jahres ist vorbei. Und als Muttergemeinde haben wir unsere Jahreslosung für dieses Jahr in Jeremia 29,11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ich habe auch eure Jahreslosung gesehen. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6, Vers 37. Das sind starke Verheißungen. Jeder von uns kann sich auf diese Zusage verlassen. Wir können uns als Gemeinde darauf verlassen. Gottes Zusagen werden niemals ungültig. Gott verändert sich nicht. Er bleibt derselbe gestern, heute und morgen. Er wird nicht schwach. Er wird nicht vergesslich und er ändert nicht seine Meinung. Niemals wird er uns enttäuschen. Gott hält seine Versprechen. Amen.
Amen.
Und heute wollen wir uns mit einer Bibelstelle beschäftigen, die sehr wichtig ist in Bezug auf Gottes Zusagen. Lass uns erstmal die Bibelstelle lesen. Psalm 127, Verse 1 und 2. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten wir umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt, um das sauer erworbene Brot zu essen. Solches gibt Gott seinen Geliebten im Schlaf. Diese Bibelstelle habe ich bereits vor einigen Wochen gelesen. Das hat mich seitdem beschäftigt. Und dann kam der Jahreswechsel und wie jedes Jahr sind wir in unserer Gemeinde und auch ihr mit einer starken Verheißung in das Jahr gestartet. Und mit dieser Bibelstelle im Hinterkopf wurde mir dann einiges bewusst. Was mir sehr geholfen hat, die Bedeutung von Gottes Verheißung zu verstehen. Und die daraus entstandene Predigt soll auch dir helfen, die Wichtigkeit von Gottes Verheißung zu verstehen. Was ist eine Verheißung? Ich habe im Internet auf Anhieb folgende Definition gefunden. Eine von Gott gegebene Zusage über ein künftig in der Geschichte sich verwirklichendes Heil. Eine von Gott gegebene Zusage über ein künftig in der Geschichte sich verwirklichendes Heil. Diese Definition ist gut, man kann damit leben, aber in der Bibel gibt der Psalmist eine bessere, detailreichere Definition. Psalm 119, 49 und 50. Denk an das Wort für deinen Knecht, durch das du mir Hoffnung gabst. Das ist mein Trost im Elend. Deine Verheißung spendet mir Leben. Gottes Verheißung bedeutet Trost und Lebenskraft. Und wenn ich mir die Definition ansehe, stelle ich fest, dass Gottes Verheißung ein garantierter Segen bedeutet. Das Heil, das mir von Gott für die Zukunft versprochen wird, wird zu 100% eintreten. Nicht, weil wir etwas dafür getan hätten, nicht aus unseren eigenen Werken, sondern ein Geschenk aus Gnade. Und ein Blick in die Bibel und all die Geschichten, in denen Gott seine Zusagen einhält, bestätigt diese Definition. Ich fasse also zusammen, Gottes Verheißung gibt uns Trost in schlechten Zeiten und Gottes Verheißung gibt uns Lebenskraft in Zeiten, in denen uns verschiedene Dinge die Kraft zum Leben rauben. Und das Allerbeste, Gottes Verheißung bedeutet auch Garantie Gottes, dass er uns geben wird, obwohl wir uns das nie leisten könnten. Das ist doch eine schöne Erkenntnis heute. Eigentlich könnten wir jetzt alle mit dieser Erkenntnis nach Hause gehen und unseren Restsonntag genießen. Aber wie es so oft ist, kann ich meine Predigt hier nicht schon beenden. Wenn ich diese Erkenntnisse nehme und mit der Realität spiegle, entdecke ich ein paar Dinge, die im Widerspruch stehen zu dem, was wir anhand der Bibel festgestellt haben. Und ich sage immer wieder, wenn wir etwas in der Bibel entdecken, was nicht im Einklang steht mit der, wenn wir etwas in der Realität entdecken, was mit der Bibel nicht im Einklang steht, dann ist nicht die Bibel falsch, sondern es ist ein Hinweis darauf, dass wir in unserem Leben etwas ändern sollten. Es ist ein Weg, über den Gott mit uns kommuniziert. Er kommuniziert mit uns durch den Widerspruch zwischen seinem Wort und unserer Lebensrealität. Es ist ein Hinweis an uns, noch genauer in die Bibel zu schauen und noch mehr zu suchen, noch näher an Gott zu kommen. Und genau das wollen wir heute tun. Näher zu Gott, näher zum Segen. Zwei Dinge möchte ich euch heute aufzeigen, die uns daran hindern, das zu verstehen, was wir im Psalm 127, 1 und 2 gelesen haben. Zwei Dinge, die uns helfen sollen, je nachdem, wo du gerade stehst, entweder dich nicht von Gott zu entfernen, oder falls dir der Heilige Geist offenbart, wie weit du schon von Gott entfernt bist, wieder in seine Nähe zu kommen und damit auch deinem Segen näher zu kommen. Der erste Punkt. Verschließe nicht dein Herz. Verschließe nicht dein Herz. Zu diesem Punkt gibt es eine Bibelstelle, die es genau auf den Punkt bringt. Psalm 95, Verse 8 bis 11. Verschließt eure Herzen nicht, wie es eure Vorfahren getan haben, damals, als sie mich in der Wüste herausforderten und mir bittere Vorwürfe machten. Jeden Tag erlebten sie, dass ich sie führte. Und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht verlangt. 40 Jahre ekelte ich mich vor diesem Volk. Schließlich sagte ich, ihr ganzes Wünschen und Wollen ist verkehrt und leitet sie in die Irre. Die Wege, die ich sie führen will, verstehen sie nicht. Darum habe ich in meinem Zorn geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Diese Stelle finden wir auch in Hebräer nochmal wieder. Konkret geht es hier um eine Begebenheit, als die Israeliten in der Wüste an einem Punkt ankamen und anfingen panisch zu werden, als sie kein Wasser mehr hatten. Sie hatten erst gerade erlebt, wie Gott sie auf wundersame Weise mit Fleisch und Brot versorgt hat. Sie hatten Nahrung mitten in der Wüste. Es war sogar mehr da, als sie benötigten. Sie kannten Gottes Segen bereits. Sie wussten bereits, was es bedeutet, wenn Gott eine Zusage gibt. Er gibt mehr, als er verspricht. Er macht das Unmögliche möglich. Aber sobald sie kein Wasser mehr hatten, vergessen sie den Gott, der sie gerade erst mit Fleisch und Brot versorgt hat. Wie hart muss ein Herz sein, dass man so reagiert? Und Gott findet klare Worte zu diesem Verhalten. Er hat sich 40 Jahre lang geekelt, sagt er. Er hat sie immer wieder durch die schwierigsten Situationen gebracht. Aber sobald das Volk einen Mangel sah, vergaßen sie, dass der Herr noch da ist. Der, der sie immer versorgt hat. Der, der sie nie im Stich gelassen hat. Undankbarkeit führt zu einem verschlossenen Herzen. Die Einstellung, dass wir diejenigen sind, die seine Verheißung erfüllen, führt zu einem verschlossenen Herzen. Weil wir an unsere menschlichen Grenzen kommen und dann frustriert sind, weil wir nicht mehr weiterkommen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten wir umsonst, die daran bauen. Amen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Der, der die Verheißung gibt, erfüllt sie auch. Das, was Gott für dich hat, das, was Gott für die Gemeinde hat, ist so groß und so vollkommen, dass wir es niemals erfüllen könnten. Warum sollte uns überhaupt etwas versprochen werden, was wir selber machen könnten? Wozu benötigen wir für das, was wir selber können, ein Versprechen oder eine Verheißung? Warum sollte ein Vater seinem zweijährigen Kind versprechen, dass sie nachmittags auf den Spielplatz gehen? Das Kind kann es nicht alleine. Das Kind hat das innere Verlangen, draußen zu spielen. Der Vater weiß es. Und das Kind kann es aber nicht alleine. Der Vater muss dabei sein. Es ist noch zu klein, um das Vorhaben umzusetzen. Es beginnt schon beim Anziehen der Schuhe und das Anziehen der Jacke. Der Vater verspricht es seinem Kind und das Kind weiß, mein Vater hat es versprochen. Es ist mir unmöglich, aber wenn er mir verspricht, dass er mich zum Spielplatz nimmt, dann wird er es auch tun. Nicht nur das, dann wird er mir dafür auch die Schuhe anziehen, was ich noch nicht selber machen kann, und meine Jacke vom Bügel holen, wo ich ja selber noch nicht mal rankomme. Er wird mich auch mal auf seinen Schultern setzen, wenn ich dann zu müde bin, nach Hause zu laufen, nachdem ich auf dem Spielplatz gespielt habe. Wir bekommen Verheißungen, um unser Leben zu bauen, um unsere Familie zu bauen, um unsere Karriere zu bauen, um unsere Beziehung zu bauen, ja sogar die Gemeinde zu bauen. Aber wir sind nicht diejenigen, die es zur Erfüllung bringen. Es ist Gott allein. Und durch die Rückschläge, die wir dabei erleben, in denen wir dieses Prinzip oder besser gesagt diese Kultur, die uns die Bibel vermitteln will, nicht verstehen, geraten wir an unsere Grenzen und zweifeln Gottes Zusagen an. Wir verbittern und verschließen unsere Herzen. Wir reagieren undankbar, als hätte unser Gott uns nie gesegnet. Wir stellen also fest, der, der uns die Verheißung gibt, erfüllt sie auch. Wir sind nicht diejenigen, die es erfüllen sollen. Das könnten wir auch niemals. Das führt nur zu einem Herzen, das sich Gott gegenüber verschließt. Verschließe nicht dein Herz. Und warum es so wichtig ist, dass wir unser Herz nicht verschließen, sehen wir im zweiten Punkt. Zweitens, bekämpfe deinen Unglauben. Bekämpfe deinen Unglauben. Hebräer 3, Vers 12 und 13. Achtet deshalb darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch nicht ebenso durch eure Widerspenstigkeit zum Unglauben verleiten lässt und euch wie eure Vorfahren von einem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Ein verschlossenes Herz entfernt uns von Gott und seiner Gegenwart. Je weiter wir uns von Gott entfernen, desto mehr wird die Sünde Einfluss nehmen auf unser Leben. Die Sünde betrügt uns. Sünde macht uns blind. Sünde lässt uns nicht mehr erkennen, was gut und was schlecht ist. Sünde lässt uns die Wahrheit als Lüge erscheinen und die Lüge als Wahrheit. Sünde verblendet unser Herz so sehr, dass wir nicht mehr unterscheiden können, was richtig und was falsch ist. Oder wie wir gerade gelesen haben, die Sünde betrügt uns. Sie lässt uns zweifeln. Und Zweifel ist das Gegenteil vom Glauben. Zweifel ist die Ursünde, die wir nicht unterschätzen sollten. Nichts erscheint mehr klar. Es ist alles neblig und verschwommen. Das ist der Moment, in dem der Feind zum Schlag ausholt. Und in unserer Zeit kommt dieser Schlag auf den verschiedensten und unverhofftesten Wegen. Es kann eine tiefe familiäre Krise sein, es kann ein Rückschlag sein, was die Karriere betrifft, oder eine Streitigkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und eine sehr gefährliche Art und Weise, wie wir es auch jetzt zurzeit in Berlin erleben, wie der Teufel zum Schlag ausholt, sind Sekten. Besonders aktuell in Berlin zurzeit, ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Aber liebe Gemeinde, prüft, wenn ihr angesprochen werdet und irgendwo hineingeladen werdet. Haltet Rücksprache mit der Gemeindeleitung. Lasst uns aufeinander achten und gegenseitig austauschen. Lasst uns aufeinander aufpassen. Lasst es uns zur Gewohnheit werden, was wir gerade gelesen haben. Ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag. Meistens sind es sogenannte Bibelkurse, zu denen man eingeladen wird, getarnt, um Menschen, die ohnehin verzweifelt sind, in ihren Bann zu ziehen. Seid wachsam. Es wird auch der Name Jesus erwähnt, aber sie glauben nicht, dass Jesus Gott ist. Sowas gibt es auch. Das soll aber alles keine Ausrede sein dafür, dass man in der Sünde lebt. Letzten Endes ist es deine Entscheidung zu sündigen. Und so wie es dein Ja gebraucht hat, in die Sünde zu verfallen, so braucht es auch dein Nein, um dort wieder rauszukommen. Es ist dein Nein zur Sünde, das dich wieder zu deinem Gott führt. Es ist dein Nein zu deinem Zweifel, das dich wieder zu deinem Gott führt. Es ist deine bewusste Umkehr. Es ist deine bewusste Buße, die dich wieder zu Gott führt. Es ist dein Glaube daran, das dich wieder zu ihm führt. Und wenn du bei Gott bist, dann kannst du dich zurücklehnen. Dann kannst du dich ausruhen. Du kannst schlafen. Weil Gottes Zusage gilt. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt, um das sauer erworbene Brot zu essen. Solches gibt Gott seinen Geliebten im Schlaf. Aber das ist jetzt keine Aufforderung, jetzt in der Predigt einzuschlafen. Gott arbeitet immer im Hintergrund für dich. Du kannst bei Gott unbesorgt sein. Das ist unendliche Liebe, das ist Gnade. Ein weiterer Gedanke zum Unglauben. Unglaube ist auch, wenn Gott dir eine Zusage gibt und dir sagt, was du tun sollst, aber du das gottgegebene Ziel auf deinen eigenen Wegen erreichen möchtest. Du arbeitest zwar für Gott, du willst das Ziel erreichen, aber du machst es auf deinen eigenen Weg, nach deinem eigenen Zeitplan. Wenn du Gott nicht bauen lässt, sondern selber bauen willst, wenn du Gott nicht bewachen lässt, sondern selber bewachen möchtest, was du nicht mal überblicken kannst. Es ist heutzutage in Mode gekommen, sofort alles zu machen und danach erst Gott zu fragen, was er eigentlich denkt. Wir haben Gott zu einem Pfiffi-Gott gemacht. Wir wollen, dass er uns hinterherläuft und am besten, wenn wir ihn dann fragen und uns sofort den Segen gibt, den wir gerade erwarten. Und ansonsten soll er still sein. Und ab und zu, wenn wir gerade Zeit haben, dann geben wir ihm Leckerlis. Wie zum Beispiel ein Tagesvers. Nur um das Gewissen zu beruhigen, wenn man schon tagelang nicht mehr in der Bibel gelesen hat. Das läuft so aber nicht. Gott ist mehr als ein Pfiffi, der uns hinterherlaufen soll. Wir sollen ihm folgen. Amen. Er sagt uns die Richtung an. Er sagt das, was als nächstes zu tun ist. Und obwohl wir diejenigen sind, die ihm folgen sollen, und obwohl er so viel größer ist als wir, behandelt er uns niemals, als wären wir seine Pfiffis. Wir bekommen keine Leckerlis nebenbei. Wir bekommen ein Festmahl. Wir bekommen immer mehr, als wir erwarten. So ist unser Gott. Alles, was du über Gottes Reden stellst, ist Unglaube und damit auch Sünde. Bekämpfe also deinen Unglauben, indem du immer in seiner Nähe bleibst. So kommst du nicht in Versuchung, falsche Wege zu gehen. So kommst du nicht in Versuchung, eigene Wege zu gehen. Gebet und das regelmäßige Bibellesen lässt deine Zweifel verschwinden. Es stärkt dein Glauben. Es gibt dir festen Boden unter den Füßen. Und lässt dich nicht bereits bei einem lauen Wind straucheln. Es gibt in der Bibel unzählige Geschichten über starke Persönlichkeiten. Sie haben immer wieder auf Gottes Wort gehört und haben nach seinen Geboten gelebt und sind immer in Kontakt geblieben mit Gott. Sie haben großen Segen erfahren und nicht nur das, sie waren auch ein Segen für ihre Umgebung und zum Teil sogar für ihre Generation und die darauffolgenden Generationen. Bewahre dein Herz und bekämpfe deinen Unglauben. Das waren die zwei Punkte, die dir helfen sollen, immer in der Nähe des Herrn zu bleiben. Bei ihm ist alles, was wir brauchen. Zwei Punkte, bei denen ich mir sicher bin, dass wir als Gemeinde unseren Weg nicht verfehlen werden, damit die Verheißungen in Erfüllung gehen. Bewahre dein Herz und bekämpfe deinen Unglauben. Lass Gott dein Leben bauen. Lass Gott die Gemeinde bauen. Lass Gott deine Familie bauen. Lass Gott deine Karriere bauen. Lass Gott deinen Dienst bauen. Tu du nur eins. Bleib in der Nähe Gottes. Sei verfügbar. Nah bei Gott, nah an deinem Segen. Was er dir zur rechten Zeit geben wird. Dein Gott wird dich niemals enttäuschen. Menschen tun es, aber Gott ist treu. Auf ihn dürfen wir uns jederzeit verlassen. Amen. Wie sieht es bei dir aus? Wo stehst du gerade? Der Heilige Geist soll dir das offenbaren. Und gleichzeitig bitte ich dich, ehrlich zu sein und auf diese Stimme zu hören. Das, was du heute gehört hast, ist entscheidend für dein Heil. Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Wie sieht es um dein Herz aus? Wie steht es um dein Glaubensleben? In der unsichtbaren Welt findet genau um diese Dinge ein großer Kampf statt. Da ist zum einen der Feind, der unser Herz infiltrieren möchte und uns von unserem Glaubensleben abhalten möchte. Und auf der anderen Seite Gott, der unser Herz für sich gewinnen möchte. Aber er infiltriert uns nicht. Er überfällt uns nicht. Er klopft an. Er wartet. Er ist geduldig mit dir. Und manchmal erträgt er dich sogar. Aber er gibt dich niemals auf und klopft beständig an. Und die Frage heute ist, egal wie weit du von Gott entfernt bist, bist du bereit, heute dein Herz wieder für Jesus zu öffnen? Bist du bereit, dein Herz zu öffnen für deinen Gott, der schon lange an deiner Herzenstür klopft? Was ist das, was dich davon abhält, deine Herzenstür zu öffnen? Ist es vielleicht Bitterkeit? Hast du schon so lange für etwas gebetet, was einfach nicht geschehen ist und hast aufgegeben zu beten? Hat dich das bitter gemacht und von Gott entfernt? Ist es der Blick auf den Segen der anderen, was dich neidisch macht? Und ist dein Herz dadurch hart geworden? Sind es deine eigenen Wege, die du gegangen bist und an denen du gescheitert bist? Und hält dich die Scham davon ab, dein Herz wieder zu öffnen? Der Gedanke daran, was Gott dir sagen könnte? Was hat dich so weit weggeführt von ihm? Was hat dir die Freude am Gebet und am Bibellesen genommen? Der Heilige Geist hilft dir, die Lügen des Feindes, die dich von deinem liebenden Vater entfernt haben, zu entlarven. Du kannst jederzeit zurückkehren zu ihm. Dein Vater wartet bereits am Eingang auf dich. Das ist seine Gnade, das ist seine Liebe. Er liebt dich so sehr, dass er dir etwas verheißen hat, obwohl du noch nicht mal da warst. Schon bevor du existiert hast, hat er an dich gedacht und eine starke Verheißung über dich ausgesprochen. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Was für eine starke Verheißung. Eine Verheißung gerichtet an die Menschheit. Gerichtet an die schlimmsten Sünder. Gerichtet an die, die ihn immer wieder enttäuschen. Gerichtet an die, die so undankbar ihm gegenüber sind. Gerichtet an die, die ihn ablehnen. Gerichtet an die, die so weit weg sind von ihm, weil sie ihre eigenen Wege gegangen sind. Aber das ist Gnade. Das ist Liebe. Er zieht seine Kinder zu sich. Sag mir, welcher Gott tut das für seine Kinder? Ein Weg, der zu ihm führt, für alle, die sich verlaufen haben, auch für dich, wenn du dich verlaufen hast. Ein Weg, der teuer bezahlt wurde, mit dem Leben von Jesus Christus, dem einzigen Sohn, den der Vater hatte. Welcher Gott tut das? Welcher Gott sucht die Nähe zu seinen Kindern, auch wenn sie sich von ihm entfernen? Heute soll deine Möglichkeit sein, deinem Gott näher zu kommen und damit auch deinem Segen näher zu kommen. Näher zu Gott, näher zum Segen. Es gibt ein Lied, in dem es darum geht, nah bei Gott zu sein. In einer Zeile heißt es, dir nah zu sein, ist unser Glück. Wir haben so viele Wünsche, wir erbitten uns so vieles bei Gott. Aber lasst uns niemals vergessen, was das für ein Glück ist, in seiner Gegenwart zu sein. Was das für ein Glück ist, ihn unseren Vater nennen zu dürfen. Welcher Gott lässt so eine Nähe zu? Wir dürfen ihn Vater nennen. Für mich persönlich ist es das größte Glück, ihm so nah zu sein. Es ist mein größtes Glück, ihn mein Vater nennen zu dürfen. Mein irdischer Vater ist gestorben, als ich 10 Jahre alt war. Und ich kann mich nicht an vieles erinnern, aber einige Erinnerungen an ihn habe ich noch. Ich kann mich an sein Lächeln erinnern. Ich weiß auch, dass er manchmal streng war, wenn es mal in der Schule nicht gut lief. Aber eine Erinnerung hat dazu geführt, dass ich eine Zeit lang mein Herz verschlossen habe. Es war kurz vor seinem Tod. Er war im Krankenhaus, im künstlichen Koma und die Ärzte hatten keine Hoffnung mehr. Also durfte ich an einem Tag mit meiner Mutter ins Krankenhaus, um mich zu verabschieden. Ich war dann in diesem Zimmer und ich weiß es heute noch, wie ich meinen Vater rief. Und ich kann mich noch erinnern, er öffnete seinen Mund und wollte etwas sagen, aber er konnte es nicht. Und diese Erinnerung beschäftigte mich eine Zeit lang. Als Kind noch nicht, aber in meiner Jugend. Als ich mehr darüber nachgedacht habe, beschäftigte mich das sehr. Mein Gedanke war, Ich rief meinen Vater, aber er konnte mir nicht antworten. Ich wollte mit meinem Vater reden, aber er konnte nicht mit mir reden. Und dieser Gedanke hat meinen Blick auf die ganzen Wunder, die ich mittlerweile als Jugendlicher erlebt habe, vernebelt. Ich habe immer nur gesehen, wie mein irdischer Vater nicht antworten konnte, als ich ihn rief. Aber ich habe dabei meinen Blick auf den himmlischen Vater verloren, der mir immer geantwortet hat, wenn ich nach ihm rief. Als Kind rief ich zu ihm und er hat mir immer geantwortet. In meiner Jugend rief ich zu ihm und er hat mir alles gegeben, so wie ich es wollte. Ich hatte nie einen Mangel. Und heute ist es nicht anders. Er antwortet mir auch heute, wenn ich ihn rufe. Er ist der Einzige, in den ich meine Hoffnung setze. Ich sah das aber alles nicht, weil mein Blick auf dieser einen Begebenheit lag. Ich habe den Blick auf den himmlischen Vater verloren, der mich mit Segen überschüttet hat, obwohl ich nichts hatte, obwohl ich ihm nichts dafür zurückgeben könnte und auch bis zu meinem Lebensende niemals komplett zurückgeben könnte. Aber mein Gott hat mich versorgt, weil er ein gnädiger Gott ist, weil er ein barmherziger Gott ist, weil er ein Gott ist, der nicht auf meine Umstände schaut, sondern allein aus seiner unendlichen und bedingungslosen Liebe heraus handelt. Und ich möchte heute, dass du das auch erleben kannst, was ich mit Gott erlebt habe. Da, wo dein Blick auf deinen Segen noch vernebelt wird, das soll heute verschwinden. Und du musst dafür heute nicht viel tun. Seine Verheißung geht nicht durch unsere Werke in Erfüllung, sondern allein durch seine Gnade. Sei du verfügbar. Wenn du dich von Gott entfernt hast, dann sprich das vor ihm aus und sag ihm, dass du zurückkehrst. Bring ihm all das, was nicht gut gelaufen ist. Tu Buße und kehre um zu ihm. Er wird dich nicht abweisen. Er wird dich annehmen, weil du sein geliebtes Kind bist. Ich weiß nicht, was dich davon abhält, das Wunder zu sehen, das um dein Leben herum geschieht. Aber heute sollst du alles zu Gott bringen. Leg deine Lasten ab. Leg die negativen Gedanken ab. Lass dich erfüllen von Gottes Gedanken. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Komm zurück zu deinem Vater. Er gibt dir eine Zukunft und eine Hoffnung. Komm zurück zu deinem Vater. Wenn du heute dein Herz für Gott öffnen möchtest, dann gib mir ein kurzes Handzeichen. Ich möchte dann ein Gebet sprechen. Und warum möchte ich dieses Handzeichen? Es ist nicht für mich. Aber dein Handzeichen ist eine Ansage in der unsichtbaren Welt. Eine Ansage an die Finsternis, die dich von deinem Vater fernhalten möchte. Eine Ansage, dass du es vorziehst, von nun an in allem die Nähe zu deinem Gott zu suchen. Eine Ansage, dass du von nun an dein Leben in Gottes Hände legst und dich voll und ganz auf ihn verlässt. Egal, was da kommen mag. Ich bin mir sicher, dass Gott zu dir gesprochen hat. Jetzt liegt es an dir. Lass uns kurz in die Stille gehen und dann werde ich für euch beten. Du kannst gerne deine Hand heben und dann werde ich für dich beten. Vater, ich danke dir für das Wort, das du uns gegeben hast. Herr. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du nach uns suchst, wenn wir uns von dir entfernen, Herr. Es ist dir nicht gleichgültig, wo wir bleiben. Wenn wir zurückbleiben, dann denkst du an uns und du drehst dich um. Und du willst, dass wir den Anschluss nicht verpassen. Und das tust du, weil du ein gnädiger Gott bist, Herr, weil du uns liebst, Gott. Und Vater, heute wollen wir deinen Ruf nicht abschlagen, Herr. Wir wollen näher zu dir kommen, Herr. Wir wollen nah bei dir sein und unseren Blick auf den ganzen, auf all den Segen, den du uns gibst, nicht verlieren, Herr. Wir wollen immer dankbar sein. Weil wir wissen, dass diese Dankbarkeit neuen Segen ausschütten wird, Vater. Du bist so reich und du bist so vollkommen. Du beschenkst uns mit mehr als wir brauchen, Vater. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der jetzt eine Entscheidung in seinem Herzen getroffen hat, dass du sie darin bestärkst, dass du sie begleitest in dieser Entscheidung und dass der Feind keinen Weg hat, da irgendwas dagegen zu unternehmen. Wir unterbinden alles in Jesu Namen, alle Versuche des Feindes, um deine Kinder fern von dir zu halten, unterbinden wir in Jesu Namen. Ich bitte dich, jeden Einzelnen zu segnen, Vater, und die nächste Zeit zu begleiten. Ja? In Jesu Namen bete ich darum. Amen.